Wenn wir über eine nachhaltige, ganzheitliche und tierethische Landwirtschaft sprechen, sollten wir neben der Milcherzeugung auch einen wissenschaftlichen Blick auf die Mastleistung der männlichen Nachkommen werfen. Und das haben wir in einem Versuch an der Habele Farm bei Gumpenstein gemacht. Herzlich willkommen zum Podcast AgrarScience Wissen kompakt der Habele Farm bei Gumpenstein. Mein Name ist Andreas Steinwieder und ich darf heute Frau Dr. Margit Welig bei mir im Podcast begrüßen. Liebe Margit, herzlich willkommen.
Danke für die Einladung. Ich freue mich, dass heute die Mast Thema im Podcast ist.
Frau Dr. Welig hat einen interessanten Stiermastversuch durchgeführt. In diesem wurde die in Österreich übliche Fleckvieh-Stiermast mit der Mast von 3 Holstein-Genotypen bei 2 Fütterungsniveaus geprüft. Und es wurde in diesem Versuch nicht nur auf die Mast- und Schlachtleistung geschaut, sondern es wurde auch die Fleischqualität bewertet und auch die Wirtschaftlichkeit angesehen. Und wir möchten heute einen Blick auf diesen Versuch machen, weil er von großem Interesse auch für die österreichische Landwirtschaft ist. Liebe Margit, wenn ich dir am Anfang vielleicht einmal die Frage stelle, warum ist die Mast von milchbetonten Tieren überhaupt ein Thema und warum haben wir diesen Versuch durchgeführt?
Ja, also in Österreich ist es so, dass 3/4 unserer Rinder sind Fleckvieh. Fleckvieh ist eine typische Zweinutzungsrasse. Sie ist für Milch- und Fleischproduktion geeignet. In keiner dieser beiden Disziplinen bringt sie Höchstleistungen. Mhm. Und bei uns in Österreich die zweit- und die dritthäufigste Rasse sind Holstein und Braunvieh. Braunvieh ist auch Braunswiss genannt. Mhm. Und gerade das Holstein, also Holstein-Friesen,
die Schwarzbunten,
die man so erkennt, ja, die Schwarz-Weißen. Die haben eine sehr hohe Milchleistung, aber diese hohe Milchleistung geht auf Kosten des Fleischansatzes.
Weil sozusagen die Milchbildung ist ein weibliches Merkmal und Fleischansatz ist eher ein männliches Merkmal, kann man so sagen.
Genau, oder? So ist es, ja. Mhm. Und gerade dieses Thema, es stellt sich dann auch die Frage, was machen wir mit den Kälbern? Vor allem geht es da um die männlichen Kälber aus diesen Milchrassen. Okay. Und gerade dieses Thema Kälberexporte, Kälbertransporte ins Ausland ist ja seit einigen Jahren in den Medien und in der Gesellschaft sehr präsent, ist ein sehr sensibles Thema.
Und wir wollen sozusagen hier Alternativen uns anschauen. Wie kann ich aus diesen Kälbern im eigenen Land wertvolle Qualitätsrindfleischprodukte erzeugen, oder?
Genau, ja. Und also dieser zweite Aspekt dabei ist auch noch, wenn wir uns Systeme anschauen, sollte man sie uns auch ganzheitlich anschauen. Also nicht nur die Milchproduktion, sondern gleichzeitig auch die Mast, um hier eben ein bisschen mehr Richtung Nachhaltigkeit,
Du denkst jetzt auch an den CO2-Fußabdruck zum Beispiel,
genau.
Weil wir wissen ja, dass das Fleckvieh an sich relativ gut abschneidet, weil es ja in allen Bereichen gut ist sozusagen, oder?
Ja, genau. Also auch in diese Richtung, in dem Projekt hier haben wir uns das bisher noch nicht angeschaut, aber wäre sicher was Wesentliches, was man sich da auch noch dazu anschauen könnte.
Mhm. Genau. Und jetzt hast du mit den schwarzbunten Tieren einen Versuch angelegt. Wie war der Versuch insgesamt aufgebaut? Der war ja sehr komplex und
genau.
Wir werden es heute relativ einfach machen.
Aber genau.
Vielleicht kannst du den Versuch grob einmal ein bisschen erklären.
Also das war ein Stiermastversuch. Wir haben uns für Stiere entschieden, weil in Österreich die Stiermast große Bedeutung hat. Ungefähr 40% der Rinderschlachtungen in Österreich sind Stiere.
Okay.
Und das war eben, wir haben uns hier nicht nur die Mast angeschaut, sondern auch meine Kollegen haben sich im Milchbereich das angeschaut, haben auch einen Milchviehversuch bei uns hier im Raum bei Gumpenstein gemacht.
Aufzuchtversuch.
Genau, das war zuvor, also das ist noch sehr auf unseren ehemaligen Institutsleiter, den Leonhard Gruber, geht das auch zurück. Und in der Mast war es eben so, dass wir uns Fleckvieh angeschaut haben und 3 Holstein-Genotypen. Wir haben alle Kälber aus unserer eigenen Milchviehherde gehabt. Mhm. Und beim Holstein war es eben so, wir haben es Holstein Hochleistung genannt, also das ist das Holstein, was wir auch auf unseren Milchviehbetrieben häufig finden und zusätzlich noch 2 andere Holstein-Genotypen, das war Holstein Lebensleistung und Holstein Neuseeland ist ein Genotyp, dem gesagt wird, dass er sehr gut auch für die Weide geeignet ist, eher für ein bisschen extensivere,
kleinrahmigere, leichtere Tiere.
Genau, ja. Also das haben wir eben, weil wir es uns in der Milch angeschaut haben, haben wir das auch in die Mast mitgenommen.
Und die Lebensleistungs... Genetik kommt aus der Lebensleistungslinie und genau. Noch Professor Haiger,
Barkels. Genau, Barkels war da. Und das ist eben eine eigene Linie aus Holstein heraus, wo man sich eben vor allem, also denen eine sehr hohe Lebensleistung, die vor allem auf das gezüchtet worden sind. Und
das sind auch ein bisschen leichter, nicht ganz genau. So groß.
Genau, das hat sich dann auch im Mastendgewicht, das wir gewählt haben, niedergeschlagen, weil das ist einmal so eine Frage, wann schlachtet man die Tiere? Es war klar, dass wir für alle ein einheitliches Mastendgewicht bei so unterschiedlichen Genotypen nicht umsetzen können, sondern wir haben das auch vom Milchkuhgewicht abgeleitet. Das war eben dann bei Fleckvieh, war es noch relativ einfach. Da haben wir 720 Kilogramm gewählt. Das ist das, was auch so in der Praxis Fleckvieh meistens Stiere geschlachtet werden. Und für Holstein Hochleistung waren es dann eben nur 660 Kilogramm. Und für Holstein Lebensleistung und Neuseeland war es noch einmal niedriger. Da waren es nur rund 600 Kilogramm. Mastendgewicht bei der Schlachtung.
Und dann habt ihr noch was drüber gelegt.
Genau.
Das war das Fütterungsniveau, um auch Österreich gut abzubilden, oder?
Genau. Also das war eben, es war dann ein langjähriger Versuch. Also wir haben insgesamt 64 Tiere in diesem Versuch drin gehabt. Man muss wissen, wir haben einen Maststall, wo eben in einem Durchgang für 20 Tiere Platz ist. Also haben wir da gut 3 Wiederholungen gebraucht. Und wir haben eben uns 2 Grundfutter Rationen angeschaut, zum einen 100% Maissilage, das ist das, was bei uns in Österreich in der Stiermuster klassisch gefüttert wird. Und beim anderen haben wir die andere Grundfutterration bestand aus 2/3 Grassilage und 1/3 Maissilage. Zusätzlich haben wir dann auch noch 2 Kraftfutterniveaus drüber gelegt. Das eine waren eben 20% Kraftfutter bezogen auf die Futtertrockenmasse und im anderen 40%. Also wir haben das ein bisschen so gespreizt. Ich würde sagen, in Österreich in der Stiermast so im Durchschnitt ist ungefähr 1/3 Kraftfutter in der Ration und wir haben es hier halt mit 20 und 40 Prozent so ein bisschen unter dem, was in der Praxis üblich ist und so ein bisschen, was eigentlich über der Praxis ist.
Wenn man so einen Versuch anlegt, beschäftigt man sich ja davor ein bisschen mit der Literatur. Mhm. Was hat man da so gewusst zur es wird ja in Europa werden ja viele milchbetonte Rassen auch gemästet. Und was hat man da schon gewusst von der Futteraufnahme her und so weiter?
Genau, also es gibt schon auch Literatur dazu, nur muss man halt sagen, dass die häufig, wo man die Literatur sieht, das sind ganz andere Produktionsgrundlagen. Also da sind die Futtermittel anders, die Betriebe anders aufgebaut. Und was man schon immer so herausliest, ist, dass sehr stark milchbetonte Rassen, sie haben geringere Tageszunahmen. Dann ist auch sogenannt, also teilweise liest man, dass die Futteraufnahme ein bisschen höher ist. Auf das werden wir dann später bei uns auch noch kommen. Das haben wir so nicht gesehen. Okay. Aber die Futterverwertung ist schlechter bei den Milchbetonten. Also für 1 Kilogramm Zuwachs brauchen sie mehr Futter. Und auch die Schlachtkörperqualität, gerade wenn es um die Fleischigkeit geht, ist schlechter.
Das hat die Literatur davor gesagt.
Genau.
Und jetzt schauen wir ein bisschen vielleicht in den Versuch, die Haupteffekte ein bisschen hinein. Was kann man einmal zu den Tageszunahmen sagen? Fangen wir mit den Tageszunahmen einmal an.
Genau, also wenn wir die, und ich glaube, wir beschränken uns jetzt vor allem einmal auf Fleckvieh und Holstein-Hochleistung, weil sonst, glaube ich, sehr komplex wird.
Genau.
Wer wirklich Interesse hat, kann das auch im Abschlussbericht noch im Detail nachlesen.
Der ist ja auf der Homepage verfügbar.
Genau. Wenn man jetzt Fleckvieh und Holstein-Hochleistung vergleicht, so hat man eben gesehen, dass bei den Holstein die Tageszunahmen um rund 200 Gramm niedriger waren, also 1300 gegen 1100, also schon ein deutlicher Unterschied. Ja.
Okay, wie hat es mit der Futteraufnahme ausgeschaut?
Wir haben uns auch die Futteraufnahme angeschaut, ja. Und da muss man dazu sagen, wir haben ein unterschiedliches Mastendgewicht gehabt, dass das ein bisschen vielleicht das auch beeinflusst hat. Ich habe mir dann aber auch einmal nur diesen Bereich angeschaut. Also das war von 200 bis 600 Kilogramm Lebendgewicht, wo alle noch drin waren. Mhm. Und da haben wir zwischen Fleckvieh und Holstein keine signifikanten Unterschiede in der Futteraufnahme gesehen.
Das ist ein bisschen verwundert.
Ja.
Das verwundert mich ein bisschen, weil ja an sich geht man davon aus, dass die milchbetonten Tiere einen großen Verdauungstrakt haben.
Genau, ja.
Und daher großes Futteraufnahmevermögen haben.
Genau, haben wir aber so eben, haben wir nicht gesehen.
Obwohl die Tiere alle ad libitum zur freien Aufnahme gefüttert
worden sind. Genau,
das ist
immer bei uns.
Das Grundfutter war immer
mindestens 5% Futterreste. Was wir dann aber schon gesehen haben, eben die sogenannte Futterverwertung.
Oder der Futteraufwand sozusagen, der Futteraufwand, pro Kilo Zuwachs.
Genau, ja, also da hat eben Holstein deutlich schlechter abgeschlissen. Also da war ungefähr ein Kilogramm Unterschied. Also
wenn, das heißt, Sie brauchen pro Kilogramm Zuwachs ungefähr einen Kilogramm mehr an Futter.
Genau, ja.
Und wo geht diese Energie hin, aus deiner Sicht? Hat sie das im Ansatz ein bisschen
genau,
gezeigt?
Genau, also was wir gesehen haben, dass sie die Holsteintiere haben ein bisschen mehr Fett, also ein bisschen mehr Fett eingelagert. Das haben wir vor allem beim Nierenfett auch gesehen und dann auch am Schlachtkörper selber eben auch in der Fettklasse. Also
trotz geringeren Mastendgewichts habt ihr das gesehen?
Genau, also beim Nierenfett war es, wir schauen uns das natürlich auch immer statistisch an, statistisch signifikant. Es gibt dann auch noch die Fettklasse, also diese fünfteilige Skala, wo routinemäßig am Schlachthof das beurteilt wird. Da haben beide gleich, also da haben sie beide ja 2,5 gehabt. Ich gehe aber davon aus, wenn die Holstein noch ein bisschen schwerer gewesen wären, dann wären sie auch in der Fettklasse, wäre die signifikant höher gewesen.
Bei der Fettklasse ist ja so, dass man die Schlachtkörper im Bereich von 1 bis 5 bewertet. Und wenn es Richtung 5 geht, ist er sehr, sehr stark verfettet, der Schlachtkörper. Und wenn es 1 ist er praktisch komplett blau,
ist ein blauer
ohne Fett.
Ja.
Und in dem Fall wünscht man sich in Österreich ungefähr 3.
Genau.
Darum. Und da waren wir im Schnitt bei Fleckvieh und bei den
bei 2,5, genau.
Bei 2,5.
Also man muss ja sagen, bei uns, wir haben ja sehr viele Qualitätsprogramme im Rindfleischbereich und da ist es, wenn man eine Fettklasse von 4 hat, fällt man zum Beispiel aus dem Armer-Gütesiegel hinaus und hat erhebliche Abzüge.
Weil schon zu viel ist, in Amerika wäre das sehr erwünscht.
Muss genau. Das ist aber bei uns, weil man dann halt einfach auch sehr viel wegschneiden muss, ist das bei uns im Fettklasse.
Und warum habe ich das nachgefragt? Weil ja es schon so ist, je mehr Fett ein Tier ansetzt, und Fett ist ja Hochenergie sozusagen, und Muskel ist ja viel Wasseransatz.
Genau.
Das heißt, wenn ein Tier viel Muskelgewebe ansetzt, setzt es auch viel Wasser und brauche ich weniger Energie pro Kilo Zuwachs. Und in dem Fall wird halt einiges ins Fett gegangen sein.
Genau,
wahrscheinlich.
Ja.
Gut, also wir haben jetzt ein bisschen angeschaut, den Futteraufwand, also der ist höher bei den Schwarzhunden, den kostet also mehr pro Kilo Zuwachs. Und wir haben gesehen, die Tageszunahmen sind auch ein bisschen niedriger.
Genau,
das heißt, wenn ich es aufs gleiche Mastendgewicht mästen würde, dann bräuchte ich mehr Zeit. Also ich hätte den Stall länger besetzt.
Ja, genau.
Das kostet natürlich auch.
Stallplatz, ja.
Und wenn wir jetzt dann weitergehen, dann haben wir uns angeschaut, das Schlachtkörperqualität, die wird ja auch bewertet. Du hast uns gesagt, jetzt der Fettansatz ist ein bisschen zumindest gleich hoch gewesen bei dem Mastendgewicht. Wie hat es mit dem Fleischansatz, der Europ-Klassifizierung, wo ich die Fleischigkeit bewerte?
Genau, das ist ja wieder eine fünfteilige Skala, die ihm auch ganz wichtig ist dann für die Bezahlung. Und da war es bei uns so, dass alle Fleckvieh-Stiere sind mit einem U beurteilt worden und aber alle Holsteintiere nur mit einem O. Und das ist im zwei Klassen dazwischen. Es haben wirklich alle nur ein O gehabt. Und das wird wieder bedeuten, also Armer Gütesiegel und andere Qualitätsprogramme, da fallen sie hinaus.
Oder deutliche Preisabschläge.
Ja, genau, Preisabschläge und können zum Beispiel über das Armer Gütesiegel gar nicht mehr vermarktet werden. Gell? Also fallen da nicht mehr hinein. Ja? Das ist sicher etwas, was sich dann auch in der Wirtschaftlichkeit eben niederschlägt, wenn man eben hier einfach diese Zuschläge nicht mehr hat.
Okay, jetzt da wissen wir auch aus unseren Forschungsergebnissen, dass die Klassifizierung nicht unbedingt so sehr mit der Fleischqualität dann korreliert, oder?
Genau,
dass
ja.
es bessere Systeme gäbe, als wir es derzeit haben, oder? Jetzt schauen wir uns ein bisschen, ihr habt ja dann die Fleischqualität auch beurteilt. Kannst du uns mal grob sagen, was man da alles anschaut?
Genau, also vielleicht nur zu Beginn noch, international hat diese innere Fleischqualität große Bedeutung. Bei uns in Europa ist halt die Schlachtkörperbezahlung oder Schlachtkörperbeurteilung ist noch üblich, dass das nach dieser fünfteiligen Europfleisch- und Fettklasse geht. Genau, und bei uns
Innere Fleischqualität?
Genau, die
was
innere
ist
Fleischqualität.
Das? Was meinst du da?
Das ist eben, also die kann man jetzt nicht nur beurteilen, wenn der Schlachtkörper so vor einem hängt, sondern man muss sich da wirklich, also Fleischscheiben, Fleischstücke herunterschneiden. Und wir bei uns in Raum bei Gumpenstein, wir haben so ein Fleischqualitätslabor auch, wo wir uns unterschiedliche Sachen oder Fleischqualitätsmerkmale anschauen können. Das umfasst zum Beispiel diese innere Fleischqualität, umfasst Merkmale wie die Zartheit des Fleisches. Da haben wir ein Gerät, ein sogenanntes Scherkraftgerät.
Wie funktioniert das?
Und zwar das Fleisch wird gekocht oder gegrillt und dann sticht man so Fleischkerne aus. Die haben ungefähr so 1 Zentimeter Durchmesser. Die sticht man längs der Faserrichtung aus und die werden dann in dieses Scherkraftgerät, also das ist ein Instron-Gerät, gelegt und Da gibt es dann ein Scherblatt und das fährt langsam hinunter und schneidet dieses Fleischkern im durch und sagt uns dann, wie viel Kraft notwendig ist, um das Fleisch durchzuschneiden, imitiert in gewisser Weise unsere Zähne. Mhm. Und niedrigere Scherkraftwerte bedeuten da ein zarteres Fleisch. Genau. Okay. Das war eben ein so ein wesentliches Merkmal.
Zartheit,
genau. Mhm. Dann natürlich auch die Saftigkeit ist beim Fleisch ganz was Wichtiges. Wir machen so, wir kochen und grillen das Fleisch auch und schauen uns da an, wie viel...
Standardisiert muss man immer dazu
sagen. Ja, genau, natürlich. Das ist vielleicht auch so diese Fleischqualität-Methodik, die ist oft innerhalb von Europa jetzt nicht einheitlich in wissenschaftlichen Institutionen. Da macht jeder das ein bisschen anders, was oft auch einen Vergleich ein bisschen erschwert.
Mhm. Genau. Also aber du magst das sehr, sehr standardisiert.
Bei uns machen wir es immer gleich.
Es hat nichts mit dem Haushaltsgrillen zu tun mit dem Kochen, sondern das ist ein bisschen eine andere Variante.
Genau, also auch beim Beispiel Grill und Kochsaft. Beim Grillsaft haben wir so ein Kernthermometer, wo wir wirklich die Kerntemperatur messen und in dem Fall bei 60 Grad wie kommt denn das Fleisch wieder heraus aus dem Griller?
Und dann kannst du die Saftverluste messen.
Genau, die Saftverluste, das ist eben ganz was Entscheidendes. Ja. Mhm. Was wir uns noch zum Beispiel anschauen, ist die Farbe vom Fleisch und vom Fett. Mhm. Das schauen wir uns an. Und dann auch bestimmte Inhaltsstoffe vom Fleisch. Das sind zum einen die Fettsäuren, Omega-3 ist etwas, was immer wieder in Diskussion ist. Und auch das intramuskuläre Fett. Also das ist dieses auch als Marmorierung.
Intramuskulär und intermuskulär, genau. Können wir das vielleicht ein bisschen erklären?
Genau, also es gibt eigentlich so drei Fette, die man unterscheiden kann. Das eine ist einmal das subkutane Fett, das ist das Auflagenfett, das direkt unter der Haut ist.
Subkutan genau, ja. Heißt ja unter der Haut.
Genau. Mhm. Dann gibt es das intermuskuläre Fett. Das ist das Fett, das zwischen den einzelnen Muskeln eingelagert ist. Mhm. Und dann gibt es noch das intramuskuläre Fett. Das ist im Muskelfleisch selber drinnen. Also das erkennt man dann so als kleine weiße Punkte im Fett drinnen.
Und das will man haben. Natürlich.
Genau, das ist erwünscht. Oder? Das ist die Marmorierung.
Und warum ist Fett so wichtig im Fleisch?
Fett ist eigentlich, es ist ein Geschmacksträger auch. Mhm. Und auf der anderen Seite, ein fettes Fleisch macht das Fleisch ein bisschen zarter, mhm. weil es einfach die Muskelfasern auch auflockert und es lässt Fleisch häufiger so saftiger erscheinen, weil es einfach, es regt da unseren Speichelfluss an, wenn hier Fett drinnen ist. Also es ist für diese Sensorik, ist intramuskuläres Fett wichtig.
Und natürlich haben ja die Rasse hat einen entscheidenden Einfluss auf die Fetteinlagerung. Wenn ich zum Beispiel das Wagyu-Rind mir hernehme, dann ist das ganz woanders angesiedelt wie Fleckvieh oder wie ein blau-weißer Belgier.
Ja, genau. Auch gerade Angus wäre auch so eine Rasse. Also diese schwarzen Rinder, die haben auch ein bisschen ein höheres intramuskuläres Fett, als das zum Beispiel Fleckvieh hat. Genau. Mhm.
Und jetzt, wie schaut es bei den milchbetonten Rassen aus mit der Fleischqualität? Jetzt gehen wir zurück, weil jetzt haben wir ja viel gesagt, was du alles angeschaut hast und
so
wie schaut es jetzt aus?
Genau, also bei unserem Versuch wieder, wenn wir Fleckvieh und dieser Holstein-Hochleistung vergleichen, wir haben gewisse Unterschiede gefunden. Zum Beispiel, weil wir gerade über das intramuskuläre Fett gesprochen haben, die Holstein hatten statistisch signifikant einen höheren intramuskulären Fettgehalt.
Das heißt, wenn ich dieses Fleisch verkoste, werde ich spüren, dass es mindestens mithalten kann mit dem Fleckvieh in der Fleischqualität.
Genau.
Ist es so, oder?
Ja, genau. Also wir bei uns, das habe ich noch nicht gesagt, wir verkosten das Fleisch dann auch immer. Wir sind also jetzt keine...
Standardisiert
genau,
auch wieder.
Also wir sind da auch, wir müssen sagen, wir sind jetzt keine wirklich wirklich Geschulten, sondern wir Verkoster, sondern wir sind einfach so Rindfleischliebhaber, die das jetzt schon seit vielen Jahren machen.
Ungewürzt, aber
genau,
schon sehr standardisiert.
Das wird gegrillt, ja genau. Das
kennen wir wie bei der Weinverkostung, wo so, also die Weinqualitäten bestimmt
genau,
werden.
Genau, man kann schon so, und das ist, wir machen, schauen uns immer Zartheit, Saftigkeit, Geschmack und Gesamteindruck ein auf einer Sechsteiling-Skala, wovon sechs immer das Beste ist, also das Zarteste und das Saftigste.
Das habt ihr auch gemacht.
Genau, und da hat man, also da war es ganz eindeutig, wir haben eben gesehen, dass das Holsteinfleisch von den Holsteinstieren, es war laut Verkostung, war es zarter und saftiger. Das haben wir ganz klar gesehen. Wir haben uns dann aber auch die Zartheit mit diesem Scherkraftgerät angeschaut. Und da war es nicht mehr statistisch signifikant, sondern man hat aber noch immer die Tendenz gesehen, dass auch mit diesem Scherkraftmessgerät die Zartheit von den Holsteinstieren besser war. Es war zarter, also die Scherkraft war niedriger.
Das heißt, wenn ich jetzt das wieder ein bisschen zusammenfassen kann, ich brauche, habe geringere Tageszunge, brauche mehr Futter pro Kilo Zuwachs, habe schlechtere Schlachtkörperqualitäten und natürlich dann auch in der Bezahlung, aber das Fleisch selbst kann locker mithalten, ist sogar besser beurteilt worden im Schnitt als das Fleckviehfleisch, oder?
Genau, ja. Gerade aber bei der Fleischqualität muss man auch immer dazu sagen, die Rasse ist ein Faktor, der Fleischqualität beeinflusst, aber Fleischqualität wird auch noch von ganz vielen anderen Faktoren
Umgang
beeinflusst.
Umgang bei der Schlachtung, genau, und so weiter.
Genau, das Thema rund um die Schlachtung.
Aber das ist ja alles da standardisiert.
Genau.
Wenn man jetzt ein bisschen sich die Teilstückgröße anschaut, also es ist ja so, da verändert sich ja auch was. Also das Fleckvieh ist ja auf höheres Mastendgewicht gemästet worden. Habt ihr euch sozusagen den Rückenmuskel angeschaut,
genau,
in der Größe
den
und so weiter?
Die Größe vom Rückenmuskel haben wir uns auch angeschaut. Wie gesagt, ist ein bisschen schwer zu vergleichen, weil wir unterschiedliche Mastendgewichte gehabt haben. Aber der war natürlich beim Fleckvieh signifikant größer. Und ich gehe auch davon aus, auch wenn das Mastendgewicht gleich gewesen wäre, dass der wahrscheinlich beim Fleckvieh größer gewesen
wäre.
Weil
die milchbetonten Tiere halt auch ein bisschen mehr Knochen ansetzen.
Genau,
sozusagen.
Also der Knochenanteil bei den milchbetonten Rassen ist höher, ja.
Okay, Fettsäurenmusterunterschiede hat es wahrscheinlich von der Rationsgestaltung her ein bisschen gegeben.
Genau,
oder?
Also wir haben es uns auch natürlich für Fleckvieh und Holstein angeschaut. Da waren die Unterschiede im Fettsäurenmuster wirklich gering. Wir haben bei den Omega-6-Fettsäuren, das ist ja eine sogenannte mehrfach ungesättigte Fettsäure, die für uns essentiell ist, von der wir aber eigentlich so mit unserer normalen Nahrung genug aufnehmen. Da haben wir Unterschiede gesehen, aber sonst haben wir eigentlich
Omega-3
im Fettsäurenmuster,
nicht.
Nein, also da haben wir nichts gesehen.
Zwischen
oder gesättigten Fettsäuren, da war jetzt nicht wirklich was, nein.
Okay, Omega-3 werden ja auch ungesättigt, mehrfach ungesättigte
genau,
Fettsäuren,
ja.
Wo wir eigentlich als Europäer zu wenig essen. Im Fisch wäre viel drinnen, Leinöl wäre viel
genau,
drinnen.
Genau, in bestimmten
genau.
Ölen und so, ja.
Und wenn man jetzt, also bei den Fettsäuren haben wir, bei den Rassen keine Unterschiede gesehen, hat es in der Fütterung da was gegeben?
Ja, genau.
Vielleicht überhaupt zur Fütterung. Hat man da irgendwelche Interaktionen, Wechselwirkungen gesehen, dass sozusagen die milchbetonte Rasse vielleicht bei etwas reduzierter Fütterungsintensität einen Vorteil gehabt hätten oder so?
Das hätten wir uns auch angeschaut. Das kann man in der Statistik, indem man sich so Wechselwirkungen anschaut, da haben wir interessanterweise nichts gesehen.
Okay.
Ja? Also wir haben wirklich dann diese Haupteffekte, Rasse, Grundfutter und Kraftfutterniveau getrennt ausweiten können, weil es hier keine Interaktionen, keine Wechselwirkungen gegeben hat.
Weil man könnte ja vermuten, dass unter etwas extensiveren Fütterungsbedingungen die milchbetonte Rasse vielleicht das etwas höhere Futteraufnahmevermögen bei gleichem Gewicht ein bisschen ausspült und sozusagen dort gewinnt, aber das ist nicht
haben
aufgetreten.
Haben wir nicht gesehen, nein.
Okay. Das heißt, Fleischqualität sicherlich gut. Wenn man jetzt dann die Wirtschaftlichkeit anschaut, wie schaut es dort dann
genau,
aus?
Genau, also die Wirtschaftlichkeit, ich habe hier sehr einfache Berechnungen durchgeführt. Ich bin kein Betriebswirt. Ich habe das dann mal einfach einmal auf Basis direktkostenfreier Leistung angeschaut. Da geht es um die Direktkosten und die Direktleistungen.
Also, was sind Direktkosten? Das Kalb zum Beispiel.
Genau, also da sind die Kälberkosten sind da ein großer Punkt, den
und
man da.
Und da ist ja.
Genau, also
da besser
und
ab,
das
oder
ist eben auch so ein Punkt, weil milchbetonte Kälber, Milchrasse Kälber sind sehr, sehr günstig im Einkauf. Und das war auch so eine Überlegung dahinter, wenn jetzt die Kälberkosten so gering sind, vielleicht genügt es, um eben diese etwas schlechtere Schlachtkörperqualität auszugleichen und die etwas geringeren Tageszunahmen. Also wie gesagt, die Kälberkosten sind ein großer Faktor.
Und das Futter natürlich.
Genau, und die Futterkosten sind auch immer, machen auch je nachdem in der Stiermast 40-50% oder so aus. Ja.
Und dann natürlich bei den Erlösen ist es der Verkaufserlös,
genau,
oder?
Da ist es der Schlachtkörpererlös, der ganz viel ausmacht. Und so wie der Versuch aufgebaut war, war es trotzdem so, dass Holstein einfach in der direktkostenfreien Leistung deutlich schlechter abgeschlossen hat als Fleckvieh. Also da waren über 100, es kommt immer ein bisschen darauf an, welche Zahlen man noch einsetzt, aber es waren da 100 Euro Differenz, die Holstein schlechter abgeschnitten hat.
Okay, da ist der Stallplatz ist auch bewertet, oder? Ist der da mit
Nein,
dabei?
Den haben wir bei der direktkostenfreien Leistung nicht bewertet. Also das, da müsste man sonst Richtung Deckungsbeitrag gehen. Also auch die Arbeitszeit ist nicht bewertet, der Stallplatz, Verzinsung, solche Sachen sind nicht bewertet. Genau, ja.
Okay, also unterm Strich hat die milchbetonte Rasse in diesem sehr umfangreichen Versuch, der eigentlich viel Antworten gibt, nicht besser abgeschnitten, obwohl die Kälber deutlich preiswerter sind, oder?
Ich habe dann einfach für mich versucht, noch einmal mich ein bisschen zu spielen damit. Und wenn man jetzt zum Beispiel sagt, wir machen das Holstein noch ein bisschen schwerer, also ich habe dann einmal angenommen, sie haben 25 Kilogramm höheres Schlachtkörpergewicht und es würde noch irgendwie einen Zuschlag geben von 20 Cent pro Kilogramm Schlachtkörpergewicht, dass man sagt, wir mästen unsere milchbetonten Rassen oder Kälber im eigenen Land, dann wäre es konkurrenzfähig. Also dann würde es mithalten können, wenn ich das jetzt so
20
annehme.
20 Cent ungefähr,
genau. Also
pro Kilogramm Schlachtkörpergewicht.
Genau, so einen Zuschlag, ja.
Wie viel hast du als Differenz angesetzt ungefähr zwischen den Kälbern, Fleckvieh und Schwarzbunte? Was waren da in etwa die Differenz beim zu Versuchsbeginn?
Genau, also ich habe mich da, es gibt da so einen Deckungsbeitragsrechner von der Bundesanstalt für Agrarwirtschaft und Bergbauanfragen, weil es gibt für uns, für Milchrassekälber, da ist es gar nicht so leicht zu Zahlen zu kommen. Mhm. Und da war es bei den Milchrassen, glaube ich, waren es, also bei Holstein waren es 1,20 Euro pro Kilogramm Lebendgewicht und bei den anderen war es, glaube ich, damals, das war so ein 5-Jahres-Durchschnitt, 3,30 Euro oder so.
Okay, mehr als das Doppelte.
Ja, genau, ja. Und ich habe mir dann zusätzlich auch noch angeschaut, es gibt ja für Kälber Preise, wenn sie aus der eigenen Erzeugung sind oder wenn ich sie zukaufe. Mhm. Und da ist es auch so, wenn ich jetzt für die Holstein-Kälber annehme, sie kommen aus der eigenen Erzeugung und die Fleckvieh-Kälber würde ich eben zukaufen, dann könnte sich genau, ja, genau, so dann kann es annähernd. Ich glaube, dann war die direktkostenfreie Leistung noch 35 Euro Unterschied Differenz oder so, wo sie noch darunter liegen, aber dann sind sie annähernd konkurrenzfähig. Und in diese Richtung, es gibt da, ich habe mich dann gerade in Norddeutschland, in Niedersachsen, dort spielt doch noch die Mast mit milchbetonten Rassen, die Bullenmast dort eine gewisse Rolle noch. Ich habe auch dort nachgefragt, Landwirtschaftskammer Niedersachsen, und die haben mir auch eben so ein bisschen in diese Richtung gesagt, Holstein-Bullenmast ist auch dort rückläufig. Mhm. Es ist wirklich eher noch was für Betriebe, für zum Beispiel Milchviehbetriebe, die dann ihre eigenen Kälber noch ausmästen und dort Futterreste oder so damit eben verwerten können. Und gerade auch dort geht es sehr in die Richtung, dass man Holstein zum Beispiel mit Fleischrassen, also Holsteinkühe, die man nicht für die Nachzucht braucht, mit Fleischrassen belegt.
Und man könnte jetzt natürlich den Schluss ein bisschen umdrehen und man könnte sagen, wenn wir Fleischqualität mehr bewerten würden beim Verkaufen dann, dann könnt ihr auch was abfangen, weil die Fleischqualität, da haben sie locker mithalten können.
So ist es. Also wenn diese Fleischqualität, und es gibt immer wieder so Bestrebungen, dass man vielleicht doch ein bisschen mehr oder Fleischqualitätsmerkmale auch mit aufnimmt. Genau, ja, also dass er vielleicht einmal Richtung in der Zuchtwertschätzung oder so Fleischqualität berücksichtigt. Wenn es in diese Richtung ginge, schaut es wieder anders aus. Aber derzeit, wie es in Europa ist, ist es noch schwierig mitzuhalten. Ja.
Gut, jetzt gehen wir ein bisschen vom Versuch weg. Mhm. Was könnte man jetzt als Betrieb noch tun, um milchbetonte Kälber oder im System ändern, um diesen Export sozusagen zu verringern? Du hast ja da auch andere Versuche laufen.
Genau.
Und auch, es gibt auch andere Bestrebungen in Europa, Kreuzungen zum Beispiel.
Genau.
Was kann man dazu noch sagen?
Also da ist es sicher die eine Variante, die ich jetzt schon ganz kurz angesprochen hat, dass man einfach Kühe, also zum Beispiel Holsteinkühe, wenn ich weiß, ich brauche die Kälber nicht für die Nachzucht, dass ich diese Kühe schon einmal mit Fleischrassen belege. Also das bringt
Kreuzungen an.
Genau, also dass ich dann eine Kreuzung habe und die sind dann auch für Mastbetriebe interessanter.
Kalbinnenmast oder Stiermast.
Genau,
oder
Ochsenmast wäre auch eine Möglichkeit.
Mhm.
Was Kreuzungen. Also diese Kreuzungen dann in der Mast zu nehmen. Und was sicher auch noch eine Möglichkeit ist, ist die Kälbermast. Also Die Kälbermast war jetzt bei uns in Österreich seit Jahren eigentlich immer rückläufig. Und jetzt, wo dieses Thema Kälberexporte und einfach diese gesellschaftlichen Erwartungshaltungen stärker geworden sind, dass man wieder, jetzt versucht man in Österreich verstärkt, wieder in die Kälbermast zu forcieren, zu
Gibt's
investieren.
Gibt es ja ein Qualitätsprogramm, ein österreichisches, das in den letzten Jahren entwickelt worden ist, das Kalb-Rosé.
Also das ist jetzt von der AG Rind auch, die sich wirklich verstärkt versuchen, dass wieder Kälber im Land bleiben. Und das betrifft eben die Kälbermast, die Milchrassekälber Holstein und Braun-Swiss sind hier gefragt. Also, dass man einfach die Kälbermast wieder versucht mit Kalb-Rosé. Es gibt da das vom Ammergütesiegel, das Milchmastkalb oder im Bio-Vollmilchmastkälber. Und es gibt da regionale Initiativen jetzt verstärkt, wo man eben versucht, Milchrassekälber wieder im Land zu lassen.
Man muss wissen, wir haben Kälber exportiert, genau. Lebend. Und gleichzeitig importieren wir Kalbfleisch
so
und das
ist
macht
es.
Ja keinen Sinn.
Genau, also da gibt es ja so eine Zahl, die, glaube ich, in den Medien sehr präsent ist, dass 5% unserer Kälber werden exportiert. Das ist diese Zahl, sind es 35.000, schwankt immer in den Jahren ein bisschen, es waren auch schon 40.000. Und es wird aber auch sehr viel Kalbfleisch, vor allem aus Holland, auch importiert. Das war eben, um dort Zoll zu nennen, ich glaube, es sind so 80.000, also Fleisch von 80.000 Kälbern wird importiert. Und das ist natürlich auch wieder etwas, was im ersten Moment, also versteht man das nicht ganz, wieso das so
und
ist.
Und da versucht man jetzt auch...
Genau, da gibt es verstärkt Initiativen, was ich eben auch sehr begrüße. Und da sind ja immer wieder Betriebe gesucht, die eben gerade Kalb-Rosé, dass sie dort einsteigen.
Warum heißt das Rosé? Kalbfleisch ist ja weiß normalerweise.
Genau, also das ist halt immer noch so in den Köpfen der Konsumenten drinnen, Kalbfleisch muss hell sein. Mhm. Und dieses Kalb-Rosé, also das ist ein bisschen anders gedacht. Normal bekommen ja Kälber sehr viel Milch und wenig Beifutter, wenig Raufutter. Also vor allem ist das Heu oder Stroh, damit das Fleisch hell bleibt.
Warum wird es dunkel? Was ist da zuständig
das
dafür?
Das ist einfach das, wenn sie verstärkt Raufutter, Heu und Stroh, vor allem das Heu ist es auch aufnehmen, dann steigt der Eisengehalt, also sie nehmen mehr Eisen auf.
Milch ist ja eisenarm.
Eisenarm, genau. Und dann wird eben dieses Eisen, reichert sich dann auch im Fleisch an und auch der Bluthämoglobingehalt steigt nach oben. Und bei dem Kalb-Rosé, diese Tiere, die haben eine andere Ration, die ist jetzt nicht so milchbasiert, bekommen nur zu Beginn Milch und dann basiert die auf Maissilage und auf Kraftfutter,
also ist doch ein relativer Strukturfutter.
Genau, natürlich Stroh als Struktur haben sie auch noch und die Tiere werden auch etwas später geschlachtet mit 6, 7 bis maximal 8 Monaten und eben diese Ration und das höhere Alter und das höhere Schlachtkörpergewicht macht das Fleisch dann etwas rötlicher.
Das aber durchaus für den Menschen im Konsum eigentlich gesünder ist, wenn ich an Anämie, Eisenarmut ist ja in der Gesellschaft schon ein Thema.
Ist schon ein Thema. Und vielleicht auch da noch dazu zu sagen, also diese Fleischfarbe per se, also Fleischfarbe ist kein, eine dunklere Fleischfarbe ist jetzt nicht irgendwie eine schlechtere Fleischqualität oder so. Also die Fleischfarbe per se hat keinen Einfluss auf die Fleischqualität. Das ist einfach, nur weil wir es wahrscheinlich auch noch so gewöhnt sind, Kalbfleisch muss
hell sein bei uns. Ganzheitlich gedacht ist sogar ein dunkleres Fleisch wahrscheinlich sogar
genau, ja. Besser. Genau so ist es, ja.
Und jetzt zum Schluss vielleicht noch, du machst ja noch ein Forschungsprojekt, das Wiesenrind-Forschungsprojekt vielleicht. Da gibt es die Ergebnisse noch nicht, aber ich weiß, du bist dabei, dir das ein bisschen anzuschauen. Was haben wir uns da überlegt?
Genau, also das ist eher ein Projekt, was wir gemeinsam mit dem Bio-Institut machen. Und bei diesem Wiesenrind geht es auch wieder in eine ähnliche Richtung. Und zwar werden hier Holstein-Kühe mit einem Angus-Stier belegt. Angus deshalb, wir haben es schon kurz angesprochen, das ist eine Rinderrasse, die auch für, also ihr wird nachgesagt, auch für extensive Bedingungen gut geeignet zu sein, schon auch relativ frühreif zu sein, also dass man
frühreif heißt immer früh mit der Fetteinlagerung
genau,
beginnend und wenn das der Fall ist, dann kann ich natürlich etwas extensiver messen
genau,
und trotzdem eine gute Marmorierung.
Genau, also eine gute Fleischqualität wird Angus nachgesagt. Und auch schon relativ früh diese sogenannte physiologische Schlachtreife, wo der Schlachtkörper schon auch eben entsprechende Fetteinlagerung und auch Bemuskelung hat. Genau, und also in diesem Versuch messen wir Holstein-Angus-Kreuzungen als Vergleich. Man braucht immer eine Vergleichsgruppe, das ist eben unser Fleckvieh. und wir messen das bei zwei unterschiedlichen Futterrationen. Die einen nach der Tränkephase kommen auf die Weide und sind auf einer Kurzrasenweide und nur zum Schluss kommen sie noch mal kurz in den Stall. Und die andere Gruppe ist durchgehend im Stall, Heu, Grassilage mit ein bisschen an Getreide.
Als, und das sind in dem Fall dann aber Ochsen und Kalbinnen.
Ochsen und Kalbinnen schauen
und
wir uns an.
Und das heißt, Endgewicht, Lebendgewicht ist im Bereich?
Liegt dem schon bei 400 Kilogramm. Das ist so, wie wir es von den Jungrindern aus der Mutterkuhhaltung kennen. Und was wir eben schon sehen, ist, sie erreichen dieses Mastendgewicht mit ungefähr 14, 15 Monaten. Und das könnte eben auch für Betriebe interessant sein, zum Beispiel Betriebe, die eine Herbstabkalbung haben, dass sie zuerst während der Tränkephase sind die Kälber noch im Stall, dann gehen sie auf die Kurzrasenweide, sind halt bis zum Herbst auf der Weide und brauchen dann nur mehr relativ kurze Zeit, einige Wochen, an Stallplatz und sind dann schon schlachtreif, genau, ja.
Kannst du da schon ein bisschen was so grob sagen? Wie schauen die Schlachtkörper aus?
Genau, also bei den Schlachtkörpern wieder diese Fleischklasse, die ja ganz was Wesentliches ist. Da sehen wir, dass Fleckvieh im Durchschnitt erreicht hier ein R und die Holstein-Angus-Kreuzungen liegen so zwischen O und R. Also da sind auch wieder welche dabei, die nur ein O erreichen. Mhm. Tageszunahmen, da haben wir gesehen, dass da die Holstein-Angus-Kreuzung interessanterweise über ein Fleckvieh sogar liegen. Mhm. Das haben wir sowohl auf der Weide als auch bei denen, die im Stall waren, gesehen.
Hängt damit zusammen, dass die ein bisschen spätreifer sind.
Ja, genau. Das gehe ich auch davon aus, dass die einfach, und da sieht man, wenn sie dann nochmal so 300 Kilogramm Gewicht, Lebendgewicht haben, dann würden auch die Tageszunahmen beim Fleckvieh, da würden sie erst zu steigen beginnen. Das ist eben vielleicht genau dieser Vorteil, den Holstein-Angus hat, ja.
Okay, aber der Versuch läuft ja noch und
genau,
da freuen
ja.
wir uns dann auf die Ergebnisse Ende im nächsten
Jahres,
Jahr,
genau,
Ende des
ja.
Jahres. Und Margit, ich möchte recht herzlich danken, dass wir in den Versuch, der jetzt schon abgeschlossen ist, den findet man, diesen Abschlussbericht findet man auch auf unserer Homepage
genau,
dann
ja.
zum Herunterladen. Sind sehr interessante Ergebnisse. Du bleibst ja im Fleischbereich dran, auch in der Fleischqualität bleibst du dran. Du wirst uns auch weiterhin sagen, dass es mehr als wie Schlachtkörperbewertung und Fettklasse bräuchte, um Fleischqualität wirklich gut abbilden zu können. Und bei Ihnen zu Hause bedanke ich mich für das Zuhören und für das Zusehen. Und ich freue mich, wenn Sie bei einem unserer nächsten Podcasts wieder mit dabei sind, wenn es heißt Agrarseins Wissen kompakt, der HBLF Arenberg-Gumpenstein. Auf Wiedersehen und auf Wiederhören. Raum Gumpenstein.